Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Das Thema unserer heutigen Folge ist True Crime. Endlich kann man sagen, wir haben ja schon öfter mal Bezüge oder unser ganzer Podcast bezieht sich ja in seinem Titel auch auf True Crime.
Weil wir hier True Criminology machen wollen. Während True Crime sich um Verbrechen und Einzelfälle dreht, machen wir hier den wissenschaftlichen Blick und gehen weg vom Einzelfall und gucken eben, welche Zusammenhänge gibt es, was wissen wir über Kriminalität, wie hängen Hell- und Dunkelfeld zusammen etc.
Ja.
Also wir versuchen die wissenschaftlichen Erkenntnisse
zu. Genau, wir grenzen uns davon ab, beziehen uns aber ein bisschen in Anlehnung an diesen Begriff, gerade um dem etwas entgegenzusetzen. In unserer allerersten Folge haben wir das ja etwas gerahmt, was so das Anliegen ist und ja, das Phänomen True Crime auch dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen erstaunt waren, wie viele Menschen sich zwar für Kriminalität interessieren und man damit Bücher und alles Mögliche verkaufen kann, aber wie wenig es doch dann wirklich an wissenschaftlich fundiertem Material dazu gibt und ja, dass True Crime auch viele fragwürdige Aspekte hat. Das kann man sehr kritisch auch betrachten.
Wobei ich vielleicht sogar noch sagen würde, es gibt nicht wenig wissenschaftlich fundierte Materialien, aber in diesem Level. Ja. Also es gibt ja ganz viel, es gibt diese Wissenschaft, es gibt, du kannst ja dir hunderte Kriminologiebücher kaufen und alle anderen. Aber das schafft es eben nicht, diese Reichweite zu erhalten und kommt damit nicht in die Köpfe der Menschen. Und da setzt sich dann eben eher das fest, was mit ihrer Kriminalität Sorge macht, mit ihrer verzerrten Wahrnehmung von Kriminalität etc.
Ja.
Weil wenn man sich abends hinsetzt und tatsächlich CSI Miami, Aktenzeichen XY, kann man vielleicht noch drüber streiten, ob das ein True Crime ist oder nicht. Medical Detectors, ich weiß nicht, wie die Dinge alle heißen. Und dann noch zu Hause eben den Stern Crime hat oder Zeitverbrechen oder wie sie alle heißen, dann kriegt man so ein Bild von, oh, Verbrechen ist überall, es liegt überall aus in der Schaufensterauslage. Und sobald ich den Fernseher anmache, geht's auch drum.
Und es hat sich einfach so das kriminologische Wissen nicht so wirklich in diesen Unterhaltungsbereich vorgekämpft. Ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man bestimmte Zeitschriften dann einfach auch mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen nett aufbereitet bestücken würde. True Crime hat insofern einige Kritikpunkte, die man daran richten kann. Und das war unser Ausgangspunkt ja auch, dem etwas entgegenzusetzen mit True Criminology. Und heute wollen wir mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was ist eigentlich True Crime und warum sehen das durchaus Menschen auch kritisch. Es gibt dazu nicht so viele Untersuchungen, aber der Weiße Ring hat dazu mal ein Themenheft herausgegeben mit dem Titel Wahre Verbrechen und dabei so ein Wortspiel genommen, also Ware mit H, dabei angeklungen einmal auf den Wahrheitsgehalt, dass man wirklich wahrhaftigen Geschehnissen bedient, aber dass es auch eine Ware ist, also etwas, was sich einfach auch verkaufen lässt und man das nicht losgelöst von True Crime betrachten kann. Also es ist einfach eng verwoben quasi, dass sich da etwas verkauft, weil es auch etwas Wahres hat.
Und da haben die so zentrale Erkenntnisse gleich zu Beginn des Heftes, die sich aber aus dem Heft eben speisen. Und das finden wir eine sehr gelungene Übersicht und darauf gehen wir mal ein. Die sagen zum einen, dass True Crime boomt. Also sie sagen, es gibt True Crime und das zunehmend auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Zum Beispiel haben sie herausgefunden, dass mehr als jede zweite lokale Zeitungsredaktion bereits ein regelmäßiges Angebot hat oder eines plant. Wenn wir für Köln gucken, im Kölner Stadtanzeiger gibt es die Rubrik True Crime Köln und es gibt dazu eben einen Podcast, wo man sich nochmal einzelne Delikte, die spannend sind, die reißerisch waren, wo irgendwas passiert ist, sozusagen vornimmt und nochmal guckt, was ist da eigentlich passiert und die nochmal für die LeserInnen und HörerInnenschaft aufbereitet.
Das Interessante dabei ist, die Aufmerksamkeit, die man damit erreichen kann, ist ja das eine, aber es ist auch sehr günstig für Zeitungen oder andere Medien, so ein True-Crime-Format einzuführen, weil man teilweise einfach ein bisschen recherchieren muss in den eigenen Nachrichten, vielleicht mal so vor 10 Jahren, wo über welche spektakulären Fälle haben wir da berichtet. Also man kann schon mit sehr einfachen Recherchemöglichkeiten sehr viel Material zusammenbekommen, weil es letztendlich ja entweder um öffentlich zugänglich oder halt dem jeweiligen Medium zugängliche Inhalte geht, die dann nochmal aufbereitet werden, vielleicht nochmal so ein bisschen in eine Geschichte mehr eingerahmt werden, in einen Erzähltext. Also auch das ist so ein Aspekt, wie hier Kosten-Nutzen im Verhältnis stehen, dass es für Medien auch keine so aufwendige Recherche unbedingt bedarf, um so ein True-Crime-Angebot zu bedienen.
Und dann kann man vielleicht nochmal ehemalige Kolleginnen oder aktuelle Kollegen interviewen und fragen, wie hast du das denn gesehen, wie hast du die Zeit damals erlebt etc. Also man kriegt auch einen O-Ton, relativ günstig, weil es sich um Kolleginnen und Kollegen handelt, also Journalistinnen und Journalisten, die GesprächspartnerInnen sind. Und man dadurch eben das Ökonomische nochmal verbessert, weil die auch ein Verständnis dafür haben, warum man mit den Medien sprechen soll. Mhm. Das heißt, auch der Zugang ist leichter. Und insofern ist es tatsächlich ein relativ gutes Format, um seinen schnellen Output zu erreichen.
Der zweite Punkt, der herausgestellt wird vom Weißen Ring, ist: Millionen Menschen hören, schauen oder lesen True Crime. True Crime ist insofern sehr verbreitet. Verschiedene Zielgruppen. Interessanterweise sind dabei vor allem mehr weibliche Rezipientinnen vertreten. Also Frauen konsumieren eher True Crime als Männer. Und da gibt es auch nicht die eine Erklärung für, sondern verschiedene theoretische Möglichkeiten, das zu erklären. Also beispielsweise, dass Frauen vielleicht eher empathisch sind und deswegen an solchen Geschichten mehr Interesse haben, wo jemandem großes Leid zugefügt wurde. Aber vielleicht auch, dass sie eine höhere Kriminalitätsfurcht haben, also eine erhöhte Angst, auch selbst Opfer zu werden und deswegen auch mehr auf solche Themen ansprechen. Das macht mehr mit ihnen. Zur Kriminalitätsfurcht haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Wer dazu mehr wissen möchte, hört da gern noch mal rein.
Das heißt, also man könnte das vielleicht auch im Sinne von, je mehr ich weiß über, umso besser kann ich mich schützen.
Ja.
Aber das führt ja auch dazu, dass man vielleicht auch sich so selber so ein Gefängnis baut, weil man so Sorge hat, ich kann nicht mehr raus, weil ich lese ja nur noch, aber ich lese ja nur noch, um mich zu also das ist so eine selbsterfüllende, nicht Prophezeiung im Sinne von, dann wird man eher auch Opfer, sondern eine selbsterfüllende Prophezeiung der Kriminalitätsfurcht ist. Ja. Also ich fürchte mich vor Kriminalität, deshalb kann ich nicht mehr raus und ich gehe nicht mehr raus, weil ich mich vor Kriminalität fürchte. Es wird dann so ein, also es befeuert sich gegenseitig. Ja.
Dieses Argument, dass es auch einen präventiven Charakter haben könnte, dass man sich das anhört, um sich dann besser zu schützen vor Kriminalität oder in Situationen anders zu reagieren, weil man gelernt hat, wie ein Opfer in XY-Situationen da rausgekommen ist, das höre ich überraschenderweise, muss ich sagen, auch wirklich häufig.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
Also mich irritiert das, weil wenn wir doch wissen, dass die Inhalte in True Crime totale Kriminalitätsverzerrung sind, dann ist das ja keine gute Grundlage für Prävention. Ganz
man
im
möchte
Gegenteil.
Sich vor den schlimmsten Verbrechen sozusagen schützen, ohne aber zu reflektieren, dass die ja so unwahrscheinlich sind fürs eigene Leben, dass man sich da Gedanken macht, die man sich gar nicht machen müsste.
Ich finde, es versperrt dann auch immer den Blick auf die wirklichen Gefahren. Also wenn wir zum Beispiel Gewaltkriminalität immer so begreifen als etwas, was draußen aus dem Nichts passieren kann, dann versperrt das den Blick darauf, wo Gewaltkriminalität am meisten stattfindet, nämlich gerade im häuslichen Rahmen, im sozialen Umfeld. Und dann werden auch solche Diskussionen und Perspektiven auf häusliche Gewalt erschwert, finde ich.
Also absolut.
Das ist, finde ich, nicht nur nicht hilfreich, um sich vor Kriminalität zu schützen, so etwas als Grundlage zu nehmen, sondern ich glaube, es ist sogar kontraproduktiv. Also es schadet eigentlich mehr im Umgang mit Kriminalität, als es nützt.
Und dann ja auch nochmal im Hinblick auf die Sensibilisierung der Umwelt. Also wenn eben man überhaupt nicht über Delikte berichtet, die im häuslichen Umfeld stattfinden, dann erscheinen die auch wieder seltener. Dann erscheinen die, als wären die eben nicht so häufig, wie dass man von der Straße weg entführt wird und, sondern dann sind diese anderen Dinge so Ausnahmeerscheinungen. Das heißt, wenn ich was höre oder was mitkriege, dann kann es eigentlich gar nicht so sein, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm habe.
Genau, dann nehme ich es vielleicht auch gar nicht wahr, die Anzeichen, die da sind. Ne?
Ja. Außerdem sind wahre Verbrechen, also die echten Verbrechen, auch tatsächlich eine Ware. Die Medienhäuser verkaufen mit True Crime nicht nur das Produkt, also den Artikel oder die Fernsehsendung oder was weiß ich, den Podcast, sondern es gibt dann eben auch Tourneen zu bestimmten Podcasts. Mhm. Es gibt Fanartikel, Fußmatten, Adventskalender oder ähnliches. Und das ist dann doch schon auch nicht nur bizarr, sondern auch so ein bisschen morbide fast. Mhm. Also es geht ja darum, dass tatsächlich von schlimmen Gewaltverbrechen gesprochen wird, hauptsächlich. Das ist so ein bisschen der Markenkern des Ganzen. Aber dann macht man noch so ein Merch draus. Dann guckt man, aber kann ich es noch schön auf ein T-Shirt drucken?
Ja, ist wirklich makaber. Mhm. Und in dem Magazin vom Weißen Ring wurde auch in dem Zusammenhang dieser Aspekt genannt, dass das vielleicht nur deshalb möglich ist, also dass wir uns diese schweren Verbrechen ins Wohnzimmer holen und auf die Ohren und damit unterwegs sind, dass wir dabei irgendwie noch so einen lustvollen Grusel quasi empfinden können, dass das auch nur deshalb möglich ist, weil wir in so einem sicheren Land leben und weil solche schweren Verbrechen halt nicht Teil unseres Alltags sind. Also wenn man jetzt überlegt, in einem Land, beispielsweise Mexiko, wo es hohe Mord- und Totschlagsraten gibt, wo sowas auch irgendwo zum Alltag oder Alltagserzählung dazugehört, da würde man vielleicht ich weiß nicht genau, wie die True-Crime-Situation in Mexiko aussieht, aber da würde man vielleicht gar nicht so einfach sich sowas als Unterhaltungsformat dann anmachen. Und ich finde diesen Aspekt auch wichtig, dass wir
Kriminalität… Man muss schon relativ sicher sein, dass es einem nicht passieren wird, nur dann kann man sich so ein bisschen gruseln.
Ja.
Das ist so dieses, oh, ich grusel mich, blöder Vergleich, so ähnlich wie wenn man sich einen Horrorfilm anguckt. Ne? Mhm. Es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass dieser verrückte Clown nicht aus dem Gulli springen wird, aber so ein bisschen kann man sich ja gruseln, aber eigentlich ist es schon okay.
Ja.
Das heißt nämlich auch, was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, diese Verzerrung von Straftaten und dein Punkt, wird denn eigentlich wirklich die richtige Straftat berichtet, vor der ich mich vielleicht auch schützen muss? Muss man verneinen, denn es bedeutet eigentlich meistens eine Berichterstattung über Mordfälle oder Totschlagsfälle. Also es geht gar nicht um die echten Verbrechen, um diese True Crimes, sondern es geht eigentlich um die, ja, die sind natürlich auch echt, also ich will hier nichts runterspielen, die Menschen, denen diese Gewalt angetan wurde, die ihr Leben verloren haben, die haben das, die sind insofern echt. Aber wenn man eben jetzt aus einer wissenschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Perspektive draus guckt, ist es nicht das, was die Kriminalität in Deutschland ausmacht. Denn 3/4 der deutschen True Crime Podcasts beschäftigen sich mit Tötungsdelikten und andere Straftaten kommen nur ganz selten vor. Wirtschaftskriminalität zu 2% und häusliche Gewalt zu 0,33% nach einer Datenanalyse des Weißen Rings. Und das ist eben ganz anders als das, was wir in der Realität sehen.
Was man sich bei der Behandlung mit True Crime selten vergegenwärtigt, glaube ich, ist die Situation auch der Opfer. Denn es sind ja nicht immer Fälle, die schon Jahrhunderte zurückliegen. Es sind ja oftmals auch Fälle, die noch gar nicht so lange her sind und wozu es noch Opfer gibt, wo es vielleicht auch Angehörige gibt von Opfern. Und das wird oft gar nicht so wirklich betrachtet. Also was sind eigentlich die Interessen der Opfer und was macht das mit denen? Und so gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Leute nichts ahnt, den Fernseher anmachen und da ihr eigenes Verbrechen vorgespielt sehen in so einem Unterhaltungsformat, was ja bis hin zu Retraumatisierungen auch führen kann, wenn man damit so konfrontiert ist. Insofern ist so die Frage, wie gehen eigentlich JournalistInnen damit um? Wenn sie das recherchieren, aufbereiten, denken sie über die Opfer, Interessen und die Angehörigen nach, beziehungsweise kontaktieren sie diese? Der Weiße Ring vermutet, das passiert viel zu wenig. Dazu hat der Weiße Ring auch eine Umfrage gemacht unter True-Crime-MacherInnen und da wird das auch bestätigt. Nicht selten also stoßen Betroffene auch zufällig beim morgendlichen Zeitungslesen oder abendlichen Fernsehgucken auf ihren Fall.
Wenn man sich das eben nochmal vergegenwärtigt, also Köln ist zwar eine Millionenstadt, ich bleib mal kurz bei dem Beispiel, weil wir das vorhin eingeführt hatten und weil wir hier sitzen, das ist eine Millionenstadt, aber dann eben, wenn man sich den Stadtanzeiger, also eine große lokale Tageszeitung ansieht, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass den viele lesen und man irgendwie mitkriegt, was da so drin ist, gar nicht so niedrig. Das heißt, wenn ich in Köln selbst Opfer einer schweren Straftat wurde oder Angehörige eines Menschen bin, der umgekommen ist, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich, wenn der Stadtanzeiger dann darüber in seinem True Crime Podcast Köln berichtet, dass ich da auch drüber stolpern kann oder vielleicht aufmerksam gemacht werde. Also dann aus einem, ja, was willst du als Umfeld machen? Ja, irgendwie machst du ja dann schon auch den Menschen, rufst du deine Freundin an und sagst, hör mal, ich habe das gerade gesehen, pass mal besser auf, Triggerwarnung, oder du sagst, Mensch, erzähl doch, also je nachdem, ne, auf was für sensible Zeitgenossinnen und Zeitgenossen man dann stößt, ist das schon etwas, was plötzlich sehr real im eigenen Leben stehen kann.
Genau, du wirst damit konfrontiert, ohne dass das selbstbestimmt ist. Ja. Und das ist ja gerade, finde ich, bei einem Opfer, wo ja das Opfererleben ja auch damit so im Zusammenhang steht, dass man nicht selbstbestimmt etwas erlebt hat, sondern einem zugestoßen ist, ja auch nochmal relevant. Es muss ja auch nicht sein, dass es wirklich der gleiche Fall ist, also der eigene Fall in Anführungsstrichen. Es kann ja auch sowas mit den Opfern machen, dass sie sehen, für Unterhaltungsformate werden hier Fälle aufbereitet, die mir vielleicht so ähnlich auch passiert sind. Ne? Also auch das ist ja vielleicht eine komische Botschaft. Das gucken sich jetzt Leute so aus, ja, Lust an der Freude an. Mhm. Und für mich war das aber real.
Wo ist denn der Unterschied jetzt deiner Meinung nach zum Krimi? Weil ich habe jetzt gerade im Kopf doch so ein bisschen denke, gut, aber jeden Sonntag im Tatort gibt es schon auch Delikte und da wird schon auch sehr im Detail, genau. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was ist der Unterschied? Was macht das True-Crime-Format schwieriger?
Also True-Crime spielt ja genau damit, dass es um einen wahren Fall geht. Also ich glaube, das ist etwas, was doch von diesem Genre, ich meine, man kann das natürlich auch krimi-kritisch betrachten, ne? Da gibt es ja auch verzerrte Kriminalitätsdarstellungen und nicht die Delikte, die da gezeigt werden und so weiter und so fort. Das kann man sich auch kritisch angucken, aber der Krimi sagt ja von vornherein erstmal, dass es fiktional ist. Das, finde ich, macht schon einen Unterschied. Also mit mit welcher grundlegenden Botschaft gehe ich jetzt so in die Öffentlichkeit? Ist es ein fiktionales Angebot oder betone ich ja auch sehr stark, das ist eine Wahrheit? Und dann hat es durch diesen Wahrheitscharakter für mich schon noch mehr so einen voyeuristischen Blick. Also, dass da schon noch mal so ein Interesse bedient wird, oh, jetzt kann ich mal bei so einem richtigen Verbrechen mal so über die Schulter schauen, mal aus meiner sicheren Sofa-Entfernung so dabei sein. Das, finde ich, macht schon den Unterschied. Oder? Was denkst du? Ja,
nee, ist ein guter Punkt. Da würde ich dir, glaube ich, zustimmen, dass es wirklich gerade das ist, dass die Motive, aus denen man guckt, auch nochmal andere sind. Weil bei einem Tatort oder einem anderen Krimi geht es ja schon ein bisschen um dieses Erzählerische. Da wird was entwickelt, da wird nochmal geguckt und da muss man selber Hypothesen aufstellen und wie auch immer. Und bei dem, das kommt so ein bisschen daher, wie auch so eine Fortbildungsveranstaltung, sage ich jetzt mal ganz blöd, für Menschen, die sich mit Tatortermittlungen, mit kriminalistischen Punkten etc. beschäftigen wollen. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich genau das, nämlich dieses, man will sich ein bisschen gruseln und es ist aber auf dem Rücken von Menschen, die tatsächlich mit diesen Taten zu tun hatten. Was ich mir manchmal denke, aber das ist wahrscheinlich Quatsch, ist, ich auch so ein bisschen denke, ist das jetzt nicht auch eine Weiterbildung für Menschen, die tatsächlich solche Straftaten begehen, weil es ja zum Teil doch auch sehr tief reingeht, wie Polizeiarbeit so funktioniert etc. Aber das nur am Rande, ich weiß nicht, wie relevant das ist.
Man muss dabei vielleicht auch nochmal berücksichtigen, dass es ja auch Unterschiede gibt bei den True-Crime-Formaten und es da durchaus auch JournalistInnen gibt, die sich mehr Mühe geben als andere und die da schon versuchen, das auch ethisch vertretbar zu machen. Bis hin dazu, dass es auch Opfer gibt, die das auch gut finden. Na, auch das waren ja Aussagen, die der Weiße Ring eingefangen hat, dass es da auch Leute gibt, die das auch als Empowerment so verstanden haben. Jetzt wird meine Geschichte mal erzählt, jetzt wird das nochmal öffentlich und man sieht, was hier mir angetan wurde. Also ne, auch das muss man ja Opfern auch zugestehen, dass sie ja auch selbst entscheiden können über ihre Geschichte und dass es auch völlig legitim sein kann, damit an die Öffentlichkeit
zu gehen. In dem Moment, wo sie es eben können. Also wenn es diese Möglichkeit gibt und man sagt, okay, möchtest du das erzählen, dann, aber in dem Moment, wo man eben es wieder aus der Hand gibt und jemand darüber berichtet, egal ob man es möchte oder nicht, gibt es diese Chance eben nicht mehr.
Ja.
Und damit sind wir bei der Frage, wen kann man denn eigentlich fragen? Weil das ist der letzte Punkt, den der Weiße Ring da auch nochmal aufbringt. TäterInnen haben größere Rechte als Tote. Es ist so, dass wenn jemand aus einer Haft entlassen wird, der eine Gewalttat oder einen Mord verübt hat, dann eine Einwilligung geben muss, wenn eine Berichterstattung, also auch ein True-Crime-Format erfolgen soll, in dem die Person identifiziert werden kann. Aber bei Menschen, die verstorben sind, die getötet wurden, im Zuge einer Straftat erlöschen die Rechte nach 10 Jahren. Das heißt, nach 10 Jahren kann ich ganz frei über Mordfälle berichten und muss nur darauf achten, dass der Täter oder die Täterin vielleicht nicht zu erkennen ist oder muss mit denen nochmal sprechen, ob man das darf. Aber den toten Menschen kann ich ja nicht mehr fragen. Und es gibt aber auch nicht irgendwie eine Übertragung der Rechte dann an die Angehörigen, sodass ich sagen kann, Entschuldigung, ich möchte über deine Mutter, deinen Vater, deinen Sohn, deine Schwester, wie auch immer berichten, sondern dann ist es frei verfügbar und das ist auch sowas, wo man sagt, okay, da werden die Opfer nicht nur absichtlich nicht gefragt, sondern sie können gar nicht gefragt werden und es gibt gar keine Möglichkeit mehr. Da finde ich schon auch, dass man das mitbedenken muss. Also denen ist ja schon das Größte angetan worden, ihr Leben wurde genommen und jetzt wird ihnen die Geschichte auch nochmal so genommen, ohne dass man sich zumindest ins Benehmen setzen muss mit einem Menschen, der den ganz nah gekannt hat und der irgendwie vielleicht noch für den sprechen kann oder jetzt ja für den das selber was macht und der da zumindest einwilligen oder eben ausschlagen kann. Und das finde ich auch nochmal eine ziemlich heftige Nummer.
Das ist auf jeden Fall ein Ungleichgewicht, was da ist. Ja, True Crime. Man muss sich dabei vergegenwärtigen, wie simpel das gemacht ist und was eigentlich wirklich für ein Interesse dahinter liegt. Würde das Gleiche funktionieren, wenn nicht die Botschaft dabei wäre, das ist jetzt Wahrheit. Ne? Auch das kann man sich ja mal so fragen als kleines Gedankenexperiment, um herauszufinden, um welchen Kern geht es mir jetzt hier eigentlich.
Und insgesamt ist vielleicht auch noch der Punkt zu nennen, dass diese True Crime Berichterstattung, manchmal nehmen Medien die Rolle auch ein, so ein bisschen von so einer Ersatzstaatsanwaltschaft. Die ermitteln dann so ein bisschen, auch während so ein Fall vielleicht noch läuft. Ist ja nicht immer was, was abgeschlossen ist, sondern es kann ja auch mal ein Verlauf in der Ermittlung oder ähnliches sein. Dann nehmen die Einblick in Akten etc. und fragen zum Beispiel dann auch Verdächtige, äußern sie sich dazu. Und während ich mich der Staatsanwaltschaft gegenüber nicht äußern müsste und die das auch nicht negativ nehmen können, wird aber dann in dem Bericht vielleicht sagen, ah ja, die Person, die beschuldigt wird, hat sich aber nicht geäußert. Dann bleibt in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen zurück, ah, will nichts sagen, ist doch eigentlich ein Verdacht. Obwohl es rechtlich nicht so ist. Und dadurch haben die Medien auch nochmal eine Macht und eine Möglichkeit, die sie vielleicht gar nicht so richtig im Blick haben, wie weitreichend das auch in das Leben von Menschen hineingeht. Und wenn man einmal tatsächlich so berichtet worden ist, großmedial als verdächtige Person, da kommt man nur sehr schwer wieder hinter zurück. Also da muss man schon dann irgendwie selbst medienschaffende Person sein, damit man so viele neue Schlagzeilen produziert, damit das irgendwann weg ist. Aber für die meisten von uns wird das kaum möglich sein. Ja.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, True Crime boomt. Geschichten, Podcasts, Serien über wahre Verbrechen finden ein weites Publikum, häufig ein weibliches. Dabei sind die True-Crime-Formate für die Medien selbst oft mit geringem Aufwand verbunden, also schnell produziert und versprechen eine hohe Aufmerksamkeit. Kritisch daran zu sehen ist, dass die Opferinteressen häufig keine Rolle spielen, Opfer mit True-Crimes auch konfrontiert werden können zu ihren eigenen Fällen, was schwerwiegende psychische Belastung mit sich führen kann. Inwiefern True-Crime-Formate dazu geeignet sind, mehr über Kriminalität zu erfahren oder sich besser zu schützen, ist sehr fraglich, denn in True Crime wird kein realistisches Kriminalitätsbild vermittelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.